Hallo, hier ist Bibletunes und Nice to meet you. Mit Gesprächen über jüdisches Leben in Deutschland und die wertvolle Arbeit von Meet a Jew. Hallo, liebe Bibletunes-Hörerinnen und Bibletunes-Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nice to meet you. Ganz herzlich willkommen heute bei uns im Studio. Ist wieder Jessica Mischeritzky. Dich kennen wir schon aus den vorangegangenen zwei Folgen. Schön, dass du wieder da bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung, Detlef.
Und du hast eine Gästin mitgebracht heute, nämlich Rachel Jan. Herzlich willkommen bei uns im Bibletunes-Studio.
Hi, ich bin's. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Wenn ich mal nur korrigieren darf, Jan ist mein Name, wenn wir schon laut sagen.
Ah.
Wäre es schön. Aber ja, Jan wird es auch geschrieben. Alles gut.
Ganz herzlichen Dank, Rachel. Da haben wir schon die erste Sache, die wir gut korrigieren können. Rachel ist richtig mit dem,
richtig.
Mit dem aspirierten Ch. Ja?
Richtig,
so,
sehr
das,
gut.
Das hebräische H, genau.
Richtig.
Und Jan
genau.
Wird es gesprochen.
Richtig.
Wunderbar. Danke, dass du dir Zeit nimmst, heute in unserer Sendung ein bisschen von dir zu erzählen, von deiner Arbeit. Aber fangen wir doch mal damit an. Wer bist du? Woher kommst du? Erzähl doch ein bisschen von deiner Geschichte.
Okay, von meiner Geschichte. Ich bin Rachel Jan, wie schon erwähnt. Ich bin ursprünglich aus Israel, wohne in Berlin seit 10 Jahren. Fällt mir schwer zu sagen, dass die Zeit so schnell vergeht. Ehrlich gesagt habe ich nie gedacht, ich werde so lange hier bleiben. Das Ziel war tatsächlich, hier für 5 bis 7 Jahren umzuziehen. Aber die Zeit vergeht, wir sind noch hier. Ich bin hier umgezogen mit meinem Mann und 3 Kindern. Und irgendwann haben wir auch eine 4. Tochter hier bekommen. Also haben wir 4 Kinder. Einer von denen ist tatsächlich, lebt schon zurück in Israel. Und meine 2. Tochter zieht jetzt auch bald um. Ich habe in Israel frühkindliche Bildung studiert, in der Universität. Und danach tatsächlich habe ich in Deutschland in einem jüdischen Kindergarten gearbeitet. Ganz viel Spaß gemacht. Und irgendwann, nach ich meine 4. Tochter bekommen habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich muss mich ein bisschen weiterentwickeln lassen und habe ein Masterstudium in frühkindliche Bildungsforschung in Universität Potsdam und die Fachhochschule Potsdam studiert. Und nachdem ich meine Master abgeschlossen habe, habe ich mich überall gesucht und habe mir gesucht eine Arbeit, wo ich tatsächlich auch den Sinn finde. Und ich hatte das Gefühl, dass ich einfach nicht ohne Judentum arbeiten kann. Und ich hätte gerne am liebsten, wo ich mit meinem Herz auch bewegen kann. Und so kam ich auch an der Meet a Jew. Ich koordiniere die Begegnungen. Wir bekommen immer Anfragen.
Ah, okay.
Genau. Und ich sitze im Büro und koordiniere sie. Und tatsächlich bin ich sehr, sehr froh, heute zu sein, weil ich habe das Gefühl, dass einmal kriege ich die Gelegenheit, ein bisschen, soll ich sagen, auf der anderen Seite dieses Begegnungen zu sein.
Das ist sehr gut. Vielleicht eine Zwischenfrage. Also habe ich das richtig verstanden? Du bist in Israel geboren und aufgewachsen.
Mhm.
Und was war dann der genaue Grund, warum seid ihr dann nach Deutschland gekommen?
Genau. Also ich kann ein bisschen zu meiner Vorgeneration ein bisschen erzählen und vielleicht das für die Sachen ein bisschen erklären. Interessanterweise habe ich Wurzeln in Deutschland von beiden Seiten. Mein Vater ist in Deutschland geboren. Mein Vater ist aus einer deutschen Familie, christliche Familie. Können wir auch danach ein bisschen erzählen. Mein Großvater war ein Pfarrer, evangelische. Genau, meine Großmutter tatsächlich war auch eine Nonne, bevor sie meinen Großvater kennengelernt hat.
Sehr spannend.
Ja, sehr spannend tatsächlich. Und irgendwann natürlich war sie keine Nonne mehr und hat meinen Großvater verheiratet und haben sie tatsächlich 5 Kinder gehabt. Und der älteste Sohn war mein Vater, der in sehr engem Kontakt mit seiner Familie geblieben ist. Und tatsächlich irgendwann hat er das Gefühl, dass er, ich will nicht so viel in seinem Namen sein, aber was ich von ihm gehört habe, dass er irgendwie fand sich nicht zurecht in das Christum. Und in seiner Familie gab es ganz viele Liebe und Respekt an das Judentum. Und dann hat er das Gefühl, okay, wenn er hier nicht zurechtfindet, dann kehrt er ein bisschen zurück und hat viel gefragt.
Okay.
Und kam er ein bisschen zu Judentum. Und tatsächlich, meine Oma hat ihm ganz viel begleitet und hat das Prozess sehr, sehr unterstützt, weil sie meinte für sie, solange er glaubt und an Gott glaubt, dann ist es alles schick und schön. Und ich glaube, am Ende ihres Lebens war sie sogar, sie meinte, für sie ist es viel einfacher mit meinem Vater, weil er gläubig ist, als mit seiner Geschwister, die hier die Kirche besucht haben. Und dann waren wir tatsächlich, die sind auch immer in sehr engen Kontakt geblieben. Und wir waren tatsächlich jeden Sommer bei meiner Oma zu Besuch. Und es war immer total schön. Das war wirklich so eine Gemeinschaft von Kulturen. Sie hatte ihre Sonntag, wir hatten unser Schabbat und das war wunderschön. Das war total schön. Und ich habe mich sehr jung geheiratet. Ich war 18. Und da kam ich doch mit meinem Mann zu meiner Oma. Ich glaube, wir waren mindestens 3 oder 4 Mal dabei und sogar mit 2 Kindern. Und dann waren wir immer dort und für meinen Mann war es total schön. Mein Mann kommt aus dem Baubereich und meine Oma ist aus Süddeutschland und er war total begeistert von das Hochniveau von das Bauen. Und dann haben wir uns entschieden, er wollte sich entwickeln und er meinte, okay, dann ziehen wir uns ein bisschen hierher. Ich hatte die Sprache, das war ein bisschen einfacher.
Okay.
Und so kamen wir dann nach Deutschland und tatsächlich arbeitet immer noch in der Baubereich. Er hat seine Baufirma. Und lernt jeden Tag was Neues und hat tatsächlich, muss ich sagen, ein super gutes Deutsch mit die Zeit gelernt.
Vielen Dank, Rachel. Das ist sehr, sehr spannend, eure Geschichte. Wir kommen ja gleich noch zu einem Thema eines jüdischen Festes und da bin ich gespannt, von dir auch ein bisschen Einblicke zu erhalten. Und du kennst das Christentum gut und das Judentum gut und das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Verbindung. Jetzt, bevor wir dazu kommen, mal noch die Frage, jetzt deine Aufgabe bei Meet a Jew. Du sagst, du koordinierst die Begegnung. Wir hatten in den letzten Sendungen schon ein bisschen davon gehört oder nicht nur ein bisschen, sogar ausführlich gehört, wie das so läuft, wie eine Begegnung stattfindet. Wie läuft das jetzt bei dir? Du bekommst sozusagen die Anfragen von verschiedenen Schulen meinetwegen oder Gruppenorganisationen und dann musst du diese Begegnung organisieren, also verschiedene Teams zusammenstellen, die dann dahin gehen und einen Zeitplan erstellen? Oder wie läuft das ab?
Also die Lehrkräfte meistens tatsächlich durch unsere Website eine Anfrage und da kommt schon jemand in der Backoffice, unser David, und der filtert ein bisschen die Anfrage, die wir annehmen können. Unter welche Bedingungen, muss ich sagen, weiß ich nicht. Und ich bekomme eine Liste mit einer Menge der Begegnungen mit der Hoffnung, dass ich tatsächlich koordiniere, schaffe. Und dann, das erste Schritt wäre immer, die Lehrkräfte anzurufen. Aus 2 verschiedene Sachen. Erstmal wollen wir, dass sie wirklich wissen, was das Ziel unser Projekt ist, dass sie wissen genau, worauf sie erwarten sollen. Das ist jetzt kein fester Vortrag, dass das Ziel ist, wirklich ins Begegnung zu kommen, dass wir wollen, dass die Ehrenamtliche ins Gespräch mit ihren Schüler oder Klasse oder wie auch immer ins Gespräch kommen. Es gibt keine, ich sage immer, das prinzipiell, das ist, was ich immer sage, alle Fragen sind erlaubt, Hauptsache achten auf Formulierung und Ton und ein bisschen mit Gefühl, sage ich immer. Und für uns gibt es auch keine wichtigen Themen. Wir sagen immer, wenn sie über Lieblingseisgeschmack, soll es so sein. Hauptsache, das ist, was ich immer sage, dass sie sehen, dass wir ganz normal und unnormal wie alle Menschen sind. Dass sie einmal ein Gesicht haben hinter das Prinzip des Judentums.
Rachel, das ist total lustig, dass du sagst, dass du das immer sagst, aber im Endeffekt, wenn man bei Begegnungen dabei ist, die Ehrenamtlichen sagen genau das Gleiche immer am Anfang von einer Begegnung. Alle Fragen sind erlaubt, nichts ist tabu. Wir können auch gerne über meine Jeans oder, ich weiß nicht, die Bars in der Stadt sprechen. Also ich glaube, da gibt's ein Verständnis so unter den Ehrenamtlichen, worum es bei der Begegnung gehen soll. Schön.
Freue ich mich. Danke, das wusste ich nicht. Siehst du, kannst du mich auch ein bisschen bereichern, Jessica. Ja, und das ist für mich immer wichtig, dass die Lehrer uns erklären. Und dann genau aus diesem Grund sagen wir immer, dass wir freuen uns, dass sie eine Vorbereitung mit ihrer Klasse machen oder mit der Gruppe. Die meisten Anfragen kommen tatsächlich aus Schulen, muss ich sagen. Die meisten tatsächlich aus Religionsunterricht. Und manchmal durch die Religionsgruppe dann wollen auch die Ethikgruppe oder Werten und Normen, wie das in dieser Schule oder Religion heißt. Und ich sage immer, dass die Vorbereitung ging tatsächlich nicht um Kernwissen zu Judentum. Das wäre natürlich schön, wenn Sie fragen, was Schabbat heißt, aber das ging schon ein bisschen über das menschliche Aspekt, weil genau darüber wollen wir reden. Und ja, und dann rede ich ein bisschen darüber und dann kommen wir ein bisschen zu der zweiten Frage, wo ich vorsichtig fragen soll, ob es irgendwelche Konflikte gab mit Zusammenhang auf Judentum. Und generell ein bisschen Sachen, wo wir wissen wollen. Und da komme ich immer so, man muss diese 6. Sinn ein bisschen, so ein bisschen zu hörchen, was sie sagen. Weil am Anfang kommt immer wieder oft höre ich eigentlich gar nicht. Und dann auf einmal bekommen, na ja, es gab seine Vorfall. Und sehr oft kann man ganz viel mitbekommen, schon bei diesen Erstgesprächen, über wie sie überhaupt mit diesem Thema umgehen, mit Judentum umgehen und B, wie sie mit ihrer Schüler auch umgehen. Das finde ich eher interessant zu sehen, dass es gibt eine Lehrkräfte, die sagen, diese Klasse ist einfach anstrengend. Und da denke ich mir, okay, interessant. Und andere Lehrer sagen, meine Schüler sind toll, es ist eine aufgeschlossene Gruppe und so. Und kann man ganz viel mitbekommen. Deswegen. Und unser Ziel ist auch da drin, ein bisschen so zu herrschen, ob ich wirklich meine Ehrenamtliche in diese Schuleklasse dann schicken möchte.
Wow, also das bedeutet, das ist sehr interessant. Du bist so eine Art Filter, ein ganz wichtiger Filter im Erstkontakt mit den Lehrkräften. Ne? Spürst du raus, wie ist die Situation und du erklärst, wie der Rahmen ist. Und das ist, ein ganz, ganz wichtiger, ganz wichtiger Teil. Mhm.
Weil tatsächlich, und das ist, was wir immer sagen, unser Programm ist Prävention und nicht Intervention. Deswegen,
ja.
Und das ist, was ich versuche, einfach der Situation herauszuverstehen, ob das ist immer noch Intervention. Und manchmal, ich weiß, ich hatte einen Fall in einer Schule, wo wir gemerkt haben, das war so eine graue Zone, wo wir nicht wussten. Wir haben uns entschieden, doch zu probieren, weil du kannst auch spüren, dass ja, es gab in der Schule Vorfälle, aber die Lehrerin ist so engagiert. Das ist noch Sechsklässler. Die Vorfälle war schon in die oberen Stufen. Dann denkst du, vielleicht, wenn wir diese Begegnung in die sechste Klasse schaffen, dann werden sie tatsächlich in die zwölfte Klasse kommen, werden sie solche Fälle dann nicht passieren. Ich bin ein optimistischer Mensch, muss ich sagen. Und ich versuche mich auch tatsächlich daran zu hoffen. Und es passiert. Ich muss sagen, bislang ist mir noch nicht passiert, dass ich eine Begegnung abgesagt habe. Aber manchmal möchte ich so noch mal einmal klären, damit ich nicht die Verantwortung selber nehme.
Es kann ja auch sein, dass wir Begegnungen absagen müssen, nicht weil es Probleme in der Klasse gibt oder es schon Antisemitismus in der Schule gibt oder sowas, sondern einfach, weil das Projekt nicht passt. Also vielleicht möchten die Lehrkräfte oder die Gruppenleitungen auch in anderen Kontexten vielleicht eher ein Workshop oder ein Vortrag oder eine Podiumsdiskussion und, wo wir dann vielleicht einfach nicht die richtigen Ansprechpersonen sind. Weil wir Ehrenamtliche, also die Ehrenamtlichen, die wir haben, super breit aufgestellt sind, aus den verschiedensten Bereichen kommen, aber es sind nicht immer Rabbinerinnen und Rabbiner oder jüdische Gelehrte oder Theologen, sondern David, den wir in der letzten Woche vorgestellt haben, der eben IT studiert hat und auch jüdisch ist. Genau, deswegen da muss man auch einfach auf die Erwartungen ein bisschen eingehen. Das kann natürlich auch ein Grund sein, warum wir mal was absagen müssen.
Mhm.
Genau, das muss in einem geschlossenen Ort sein. Eine klare und zum Beispiel eine Anfrage, die wir absagen wollten, weil das mal so auf einen Tag in die Stadt, wo sie viele Sachen in die Stadt zu jüdischen Thema gemacht haben und sowas können wir einfach nicht. Und dann wollen sie eine Meet Jew, als ob es entstand und dass die Menschen, die Fragen haben, kommen und sowas können wir dann nicht anbieten.
Okay.
So, deswegen. Es gibt verschiedene Gründe tatsächlich.
Ja, das bedeutet aber, du musst dann das Team, was dann da hingeht, was dann vor Ort sein wird, natürlich auch briefen, jeweils über die Situation. Was sind da die vielleicht besondere Herausforderungen oder ja, was ist einfach so der Rahmen?
Genau.
Warst du selbst denn auch schon mal mit bei einer Begegnung oder noch nie?
Ja, tatsächlich. Kurz nachdem ich begonnen habe, war ich auf eine ganz, ganz, ganz besondere Begegnung. Die war mit Kommuniongruppe, Erstkommunion. Die waren richtig klein und es war so, so süß. Ich wollte doch noch 2 Stunden bleiben. Das war total nett und lustigerweise. Wir sind in Berlin hier und in diesem Wochenende stehe ich bei der Autowäsche und auf einmal ruft mich jemand, Rachel, Rachel, und ich drehe mich um. Und das ist der Fahrer aus dieser Gruppe und der war so süß und nett und er meinte, ich habe dich erkannt, ich wollte sagen, wie schön das war. Das war richtig, richtig nett, genau. Deswegen, ich war auf einer Begegnung, das war total, total süß.
Ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen, das ist total süß.
Ja, wirklich?
Das war richtig süß, die saßen dort, so richtig süße kleine Kinder und haben richtig süße Fragen gestellt und das war, und ich habe früher mit frühkindlicher Bildung gearbeitet, deswegen das war für mich so wie frische Luft.
Ja, da fühlst du dich ganz wohl, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch herrlich. Sag mal, wie lange machst du das jetzt schon bei Meet a Jew?
Ich bin ganz, ganz treu. Ich bin hier tatsächlich seit Anfang Januar 2026, also gar nicht so lang.
Ach so, dann bist du, oh wow, okay. Das ist ja dann wirklich noch gar nicht so lang, aber du klingst schon so erfahren, als ob du schon jahrelang diese Aufgabe machen würdest.
Naja, ich muss sagen, das Arbeit ist vielleicht, ich sage ja nicht das Gleiche. Jede Begegnung ist eine neue Begegnung. Das sage ich immer auch, hat ihre eigene DNA. Und es ist wichtig, dass ich das auf die Lehrer bei dem Erstgespräch sage. Jede Begegnung ist anders. Es tendiert sich von dem Tandem, von dem Moment, von der Klassendynamik und sogar von dem Wetter. Aber schon, ja, wir müssen immer die Vorgespräche haben. Der Prozess ist relativ das Gleiche. Deswegen, ja, und ich bemühe mich. Und ich mache das einfach sehr, sehr gerne. Ich sage, danach kommt, ich kann ja noch klären zu den Ehrenamtlichen. Danach gibt's die, ich sage, den ehrenamtliche Suche, Schatzsuche tatsächlich. Weil es nicht immer so einfach. So manche Regionen, ich bin tatsächlich zuständig für Ost, Bayern und Nord. Und manche Begegnungen sind sehr einfach zu koordinieren, weil da melden sich ganz viele Menschen und da kann ich tatsächlich aussuchen, damit es wirklich vielfältig wird. Und manchmal ist es eh schwieriger und man, da muss ich tatsächlich die Ehrenamtliche einzeln fragen, wer bereit und wie auch immer. Und dann tatsächlich schaffen wir so eine WhatsApp-Gruppe, wo sie wissen, alle Informationen, denen ich auch nicht alle Informationen öffentlich bei der Gruppe teilen kann, aus Sicherheitsgründen. Und dann bekommen sie Informationen. Und oft, wenn wir Glück haben, dann bekommen wir bis dahin auch Informationen von der Lehrkräfte, von der Vorbereitung. Zum Beispiel heute Morgen habe ich meine E-Mail eröffnet und da waren, glaube ich, 40 Fragen von ganz süßer Klasse, denen ich die Ehrenamtliche schicken könnten.
Wow.
Damit sie wirklich, ich sage immer, wenn sie wissen, nicht nur die Schüler vorbereitet sind, sondern auch wenn die Ehrenamtlichen wissen, woran es geht, können sie ganz viel schon davor vorbereiten und dann können sie tatsächlich in ein tieferes Gespräch kommen und Interesse der Teilnehmer dann besser beantworten.
Ja, also das, ich bekomme jetzt so langsam so ein Bild von dem, was ihr da leistet, auch im Hintergrund an Vorbereitung auf beiden Seiten, sowohl für die Schule als auch natürlich für die Ehrenamtlichen, die dann da hingehen. Das ist, sag mal, wie viele Stunden arbeitest du denn in der Woche für MeetAJU?
Ich arbeite Vollzeit.
Vollzeit?
Vollzeit, genau. Und mit mir im Büro ist, und ich bin nur für die Hälfte deutschlandweit, mit mir im Büro sitzt eine ganz tolle Frau, Alexandra, und sie ist zuständig für die andere Hälfte von Deutschland.
Okay, ihr teilt euch quasi Deutschland einmal auf, ja.
Ja, genau.
Stark. Hey, vielen Dank. Jetzt haben, glaube ich, unsere Hörerinnen und Hörer auch durch diese drei Sendungen mal so ein komplettes Bild, auch was eure Arbeit wirklich bedeutet, was ihr da leistet. Und vielen Dank, dass, ja, für euer Engagement an dieser Stelle. Jetzt haben wir an diesem Wochenende, wo diese Episode läuft, ein bekanntes jüdisches Fest, was stattfindet. Rachel, feierst du dieses Fest? Oder wie feierst du das? Erzähl mal ein bisschen darüber. Welches Fest ist das?
Oh, ich feiere das sehr, sehr gerne. Bald kommt Shavuot. Ich kann sagen, dass ich aus orthodoxischem Haus kam. Ich bin orthodox aufgewachsen, deswegen, ich hoffe, ich kann sagen, dass ich gute Kenntnisse habe. Wahrscheinlich, wenn mein Vater das zuhört, würde er was anderes sagen. Oder der Rabbiner aus meiner Schule wird vielleicht enttäuscht sein. Aber ja, ich tatsächlich, ich feiere Shavuot. Ich gehöre zu die orthodoxische Gemeinde in Berlin. Die geht tatsächlich in die Synagoge samstags und werde ab dem Shavuot auf jeden Fall dahin gehen.
Jetzt Shavuot, das ist ein hebräischer Begriff. Wofür, wie kann man das am besten übersetzen, Rachel?
Also Shavuot, wenn wir das auf Deutsch übersetzen, heißt Woche. Und das ist eigentlich der einzige Feiertage, wo es hat aus der Tora, aus der Bibel, gar keine Feste, aus der Alten Testament, gar keine feste Datum. Das heißt Shavuot, weil es ist tatsächlich, es heißt die 7 Wochen von Pessach. Es bezieht sich auf Pessach tatsächlich. Und es sind 7 Wochen von Pessach und ist interessant, weil es hat auch viel mit Ernte zu tun. Aber da kommen wir, wir noch weiterkommen. Und das Zweite, wo man zu der Name sagen kann, ich habe gelesen, das Shavuot kann auch von das Wort Shvua. Shvua heißt interessanterweise ähnlich wie auf Deutsch schwöre. Jetzt auf einmal denke ich mir, ob es interessant, ob das irgendwas zu tun ist. Und das ist aus 3 verschiedenen Schwörungen. Das, die Juden haben sich tatsächlich bei der Berg Sinai, wenn sie die Tora, bei die 10 Geboten bekommen haben, dann haben sie quasi dieses Vereinbarung mit Gott abgeschlossen.
Im Bund.
Genau, dieses Bund. Und auch Gott zu der jüdische Fall. Und das ist auch dieses Shvua, diese Schwöre. Auf Hebräisch, wenn man dieses einen Bund macht, das heißt, aneinander zu schwören. Lishava Selase. Und deswegen, das heißt, dieses Shavuot. Aus dieser Schwörung. Deswegen.
Vielen Dank, Rachel. Ich versuche das nochmal zusammenzufassen für unsere Hörerinnen und Hörer. Shavuot heißt Wochen von Shavua. Die Woche ist eine Art Wochenfest, 7 Wochen nach Pessach. Also wenn man die Geschichte quasi in der Bibel liest, im 2. Buch Mose oder im Buch Shemot, dann liest man den Auszug aus Ägypten und nach 7 Wochen hat man Shavuot gefeiert. Das ist eine Art Erntefest, ein Dankesfest für die Ernte, aber gleichzeitig auch wurde die Tora am Sinai gegeben für das jüdische Volk, für die Israeliten und es wurde ein Bund geschlossen. Es wurde geschworen, gegenseitig geschworen, wie so ein Vertrag. Und das hat man gefeiert. Also eigentlich so ein bisschen das Feiern der Ernte und gleichzeitig aber auch die Gabe sozusagen wie so eine himmlische Gabe der Tora. Und was genau, also ist es so diese Mischung, dieses Shavuot-Fest, wie drückt sich das dann aus an dem Fest selbst? Also hat es viel mit Ernte und mit Tora zu tun? Merkt man das dann auch an dem Fest? Erzähl mal.
Es geht genau um Gleiche, wie du es gesagt hast. Es geht tatsächlich um Ernte und Tora. Interessanterweise, wenn du es so zusammen sagst, kommen mir dieses, es gibt ein ganz, ganz scharfes Begriff auf Hebräisch, wo es sagt, wo es kein Mehl gibt, gibt es auch kein Tora. Das heißt, auch ohne Essen, und das ist unsere existenzielle, tatsächlich irdische Nahrung, können wir auch kein Tora lernen. Und deswegen, ich finde, Shavuot ist genau dieses Verbindung von beide. In Shavuot haben wir die 10 Gebote bekommen. Und gleichzeitig im Shavuot, das ist einer der 3 heilige Feiertage, Schloschet Regalim, wo man zu Jerusalem gegangen sind. Und im Shavuot hat man Bikurim gebracht. Ich habe versucht, das Wort zu übersetzen und konnte es schwer übersetzen. Es kam eine Ernte, aber das ist die erste Ernte, die man mitgebracht hätte. Interessanterweise, vielleicht das hätte ich gerne das Wort nochmal kurz übersetzen, weil ich habe mich auch selber mit diesem Begriff beschäftigt. Bikurim kommt von das Wort Bechor, von Erste. Weil das ist die erste Ernte. Und dann haben die Menschen tatsächlich, weil es das Jahreszeitpunkt des Obst beginnt, sie haben, ich glaube, da muss ich selber vorfallen, weil die Obst waren tatsächlich nicht unbedingt, dann die meisten Obst sind noch nicht fertig in dieses Jahreszeit, aber ich glaube, in dieses Jahreszeit würde es markiert. Die Menschen am Feld haben sich geguckt, wo der erste Obst ist an den Baum und haben eine kleine rote Fahndung und an diese Ast Zeichen gemacht, damit sie wissen, dass diese Obst gehört danach in den Tempel. Und dann hätten sie es wieder tatsächlich, wenn es nicht rechtzeitig in den Tempel gegangen war, wäre es dann tatsächlich entweder getrocknet oder das tatsächlich auch, glaube ich, das Wert mit Geld in den Tempel gegeben für das Tempelsmitarbeiter oder ich glaube für das Tempelsmitarbeiter.
Ich glaube, das wird so in der Bibel beschrieben, so als die Erstlingsfrüchte, so in der deutschen Übersetzung.
Genau, Erstlingsfrüchte.
Die hat man quasi Gott im Tempel oder für den Tempel sozusagen geopfert oder gespendet, ja.
Genau, genau. Und noch dazu, das ist das Jahreszeit von Weizen und dann wird es Korbana Omer. Omer ist dieser Weizenbund und das würde interessanterweise, das habe ich gelesen, tatsächlich im Vergleich zu Pessach, wo man will, also mit dem Weizen und das konnte nicht richtige, das war, ich glaube, das Pessach Korban, das Opfer von Pessach war ein bisschen anders. Und dann kommt das Shavuot, wo es nach 7 Wochen, da kommt die richtige Weizen. Also man könnte daraus ein richtiges Brot und das ist so richtiges auch Leben, sage ich. Und deswegen, das ist wird bis heute als Feier des Ernte und des Torah. Wir haben es im Har Sinai, im Berg Sinai, haben wir am Shavuot die 10 Gebote, die Torah bekommen. Und es wurde gesagt, dass Moshe war auf der Berg Sinai 40 Tage. Und 40 Nächte und die Am Israel hat geschlafen, so dass sie erweckt werden müssten, um die Tora zu bekommen. Und genau deswegen lernen die Menschen, als Erinnerung zu damals, dass damals haben sie geschlafen, dann würde es ein Gebrauch tatsächlich, dass man lernt den ganzen Nacht Tora. Interessanterweise, als ich in Israel in der Schule war, und ich glaube, dass es keiner Zufall ist, die Tanach, die Bibelabitur ist immer nach Shavuot und so lernen die Schüler tatsächlich dann für den Abitur am Shavuot für ihre Prüfung den ganzen Nacht. Es war sehr, sehr schwer. Ich glaube, ich habe es einmal vielleicht geschafft.
Das glaube ich, genau. Aber das macht ihr dann so diese ganze Nacht die Tora studieren, das macht ihr dann gemeinsam? Also Männer und Frauen oder sind das nur bestimmte Gelehrte, die das machen?
Also das machen tatsächlich alle, wie sie wollen. Dafür gibt es keine Regeln. Also zum Beispiel, also das machen, man kann es auch zu Hause machen, man kann es in die Synagoge, man kann es mit Freunden, wie auch immer. Und das muss auch nicht die ganze Nacht sein, aber so, das fokussiert sich auf Tora. Es gibt viele also Veranstaltungen. Ich weiß, in Israel zum Beispiel gibt es ganz viele in Städten solche Begegnungen zwischen orthodox und säkulären Menschen, damit sie ins Gespräch kommen, weil das ist irgendwie so ein bisschen offene Verbindung, dass sie das da versuchen, ein bisschen anderes zu heutigen Tagen anzupassen. Nicht alle bleiben wach die ganze Nacht, aber man versucht, versucht sich schon an dem Abend irgendwie ein bisschen mit Tora zu fokussieren.
Und dann wird aber auch gefeiert. Also wie feiert man denn dieses Fest? Gibt es da bestimmtes Essen, bestimmte Gebräuche, bestimmte Gebete?
Es gibt immer bestimmtes Essen. Es gibt immer bestimmtes Essen. Es gibt immer bestimmtes Gebete. Ich komme zu alles dazu. Ich würde damit überhaupt beginnen mit der Vorbereitung. Man macht ganz viel. Man sagt, dass der Berg Sinai war klein und schleichend für die Tora zu bekommen, ist er sehr, sehr grün geworden. Und deswegen, das gibt es viel mit Blumen und Dekoration. Und es wird viele Synagogen werden tatsächlich, auch manchmal die Häuser werden mit ganz vielen Blumen und Pflanzen beschmückt. Und ich mache das unglaublich gerne, aber dazu erzählen wir ein bisschen danach, aus welchem Grund. Zu essen, tatsächlich, es gibt viel mit Brot, die das Weizen symbolieren und man isst milchige Sachen. Interessanterweise, und ich finde, das sind die Sachen, die irgendwie mit den Jahren sich entwickeln, wo es danach am meisten das Fokus liegt. Es wurde gesagt, dass die Juden wussten irgendwie aus, wie auch immer, dass es Koscheressen gäbe, aber wussten nicht genau, wie sie das Milch und Fleisch trennen sollen. Deswegen haben sie sich entschieden, bis sie der Tora bekommen, dann nur milchig zu essen. Und deswegen essen wir Milch. Eine andere Erklärung dazu ist auch, dass die Tora wird symbolisiert zur Milch und Honig. Weil sie so, das war damals die feine Sachen und deswegen isst man ganz viel Milchprodukte und Honig. Interessanterweise, da höre ich in die letzten Jahren, dass es mehr, ich weiß nicht, ob Sie der Unterschied kennen schon zwischen die Ashkenase und Sephardische Familien. Die Ashkenase, das sind die Juden, die meistens aus Europa gekommen und die Sephardische Juden, die sind die meisten, die aus Asien und Afrika gekommen. Und interessanterweise, dass die milchige Essen, das ist eine eher aschkenasische, als europäische Juden. Und ich, für mich als Kind war es klar, dass es immer so ist. Ich bin, muss ich sagen, in einem relativ aschkenasischen Bereich aufgewachsen. Und mit den Jahren lerne ich, mein Mann war immer überrascht, er meinte, ja, es wird darüber im Kindergarten erzählt, wir haben nie das gemacht, wir haben immer Fleisch gegessen, das war immer das Ding, weil es ein sehr feierliches Ding, das ist ein sehr feierliches Essen.
Aber ist dein Mann Sfardi?
Genau, mein Mann ist Sfardi. Und jetzt mittlerweile immer, wenn ich sfardische Menschen treffe, für mich zum Beispiel, wir haben gute Freunde, dass sie immer am Shavuot grillen, weil es ist auch eine Feiertage im Vergleich zu Shabbat, wo man auch Feuer nutzen kann. Und deswegen, das ist ihre Ding, dass sie tatsächlich grillen. Und für mich, das ist eine total, immer wieder bin ich überrascht, wie, aber Shavuot ist milchig. Und wie könnt ihr grillen am Shavuot?
Grillen.
Genau, und Fleisch. Und ich liebe Fleisch. Aber das ist so, deswegen, das ist schon eine kulturelle Sache.
Aber das finde ich auch schön, dass du das aufzeigst, dass es da ruhig auch kulturelle Unterschiede geben darf. Und trotzdem ist es das gleiche Fest und der gleiche Inhalt und die gleiche Leidenschaft dahinter, ja.
Genau. Und dann tatsächlich, Tag von Shavuot, wird zwei Sachen gelesen, wird die Megillat Rut und werden die 10 Gebote in die Synagoge vorgelesen. Und das finde ich total schön. In unserer Synagoge weiß ich, dass, ich muss sagen, ich kann mich nicht erinnern, ob das in meiner Kindheit so war. Vielleicht ist es nur in unserer Synagoge. Sie holen tatsächlich alle Kinder auf die Bühne ein, damit sie die 10 Geboten hören. Und das finde ich immer total schön. Sie nehmen eine ganz große Talit und alle Kinder bekommen so kleine Blumenkranz und stehen unter. Und das finde ich total schön, dass wir tun die Kinder als der Zukunft und als wirklich das nächste Generation angeholt werden und dass sie wichtig sind, weil deswegen, das finde ich total schön. Und das ist, was bei unserer Synagoge wird gemacht.
Jetzt hast du gesagt, die 10 Gebote und auch das Buch Ruth wird gelesen. Warum speziell das Buch Ruth?
Oh, das Buch von Ruth Da habe ich tatsächlich heute gelernt. Ich glaube, bislang habe ich nie wirklich begreifen den zweiten Grund. Also die erste Grund, und da würde ich gerne ein bisschen zu Megillat Ruth was erzählen. Das beschäftigt sich genau mit das Jahreszeichen von das Ernte und viel mit Weizenernte zu tun. Und weil der Nachkomme von Ruth ist David Amelech, der König David. Und es wurde gesagt, es sind Shavuot und geboren und auch gestorben David Amelech. Und es würde tatsächlich in diesem Megillah am Ende, damit ist auch geschlossen, dass er der Nachkomme von Ruth ist. Deswegen wird es erzählt. Ich würde gerne, wenn du möchtest, so Ruths Geschichte erzählen. Mhm. Ich muss sagen, das ist eine meiner Lieblingsgeschichte. Ich sage immer, das ist ein bisschen eine kleine, unsere eigene kleine Cinderella-Story, gemeinsam mit Esther. Und das erzähle ich meinen Kindern jedes Shavuot immer wieder und freue mich und mache das einfach sehr, sehr gerne. Ich kann erzählen zu meinen Karte, wieso ich das schön finde. Also die Geschichte von Shavuot ist die Geschichte von Naomi. Naomi hatte zwei Jungs. Es gab Hunger in Israel und dann sind sie eingewandert zu woanders mit Mann und zwei Söhne. Die Söhne haben sich geheiratet, zwei Frauen aus Moab, nicht jüdische Frauen. Und dann sind aus Krankheit alle gestorben, also der Mann von Naomi und beide ihre Söhne. So dass Naomi ist geblieben mit die zwei Schwiegertochtern, Ruth und Orpa. Wo ich muss sagen, ich glaube, dass der Name Orpa ist nicht der richtige Name und kann ich auch danach erklären. Ich glaube, das symbolisiert. Ich glaube, es viel auch symbolisiert in diese Megillah. Und dann will Naomi zurück nach Israel kehren. Und ihre beide Schwiegertochter wollen sie begleiten und sie lehnt sie ab. Und tatsächlich deswegen finde ich, dass Orpa ist eine symbolisierte Name, weil sie dreht sich um und auf Hebräisch Orpa, Oref ist Nacken, weil sie sich dreht. Und Naomi, und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache von dieser Geschichte, ist Loyalität. Naomi, Ruth entscheidet, dass sie unbedingt bleiben möchte. Und dann gehen sie zusammen, leben ganz viel Armut und die Geschichte, wieso ist es im Shavuot erzählt wurde, ist, weil sie haben nichts zu essen. Und dann sagt Naomi zu Ruth, schau mal, dort ist ein Feld, das gehört zu einer unserer Verwandten. Und im Judentum gibt es immer in die Tora, es würde immer an Zdakan, Spende gedacht. Es gibt immer an jedem Feld eine Ecke, die darf man nicht, es gab drei verschiedene Regeln, wo man muss man für die arme Leute lassen, dass sie selber ernten. Und noch dazu, wenn du einen Bund gehabt und da rausgefallen ist, das darfst du auch nicht aufheben. Das bleibt auch tatsächlich für die, die vielleicht nicht unbedingt das Kraft haben, das komplett zu ernten und kommen die und sammeln sie danach. Und das hat Ruth für Naomi gemacht. Die ist jeden Tag gegangen zu dem Feld und hat das gesammelt. Und irgendwann kommt Boas und fragt, wer sie ist. Und ich glaube, das war damals schon auffällig, dass eine Frau kommt und das macht. Das steht nirgendwo, aber wenn ich darüber denke, weil es wird in der Bibel gesagt, dass Boas fragt, wer sie ist. Und da wird ihm gesagt, dass sie zu Naomi, dass sie verwandt ist. Und dann sagt, okay, und lass sie bitte und zu ihr seid ihr nett. Und dann kommt sie nach Hause mit ganz viel auf einmal und Naomi fragt, woher. Und sie erklärt, dass Boas sehr nett zu ihr war. Und ich glaube, die Schwiegermutter versteht das Potenzial hier und irgendwie dann verguckert die beide. Sie schickt Ruth zu Boas zu der Scheune am Abend. Und er verspricht hier, dass er sie dann heiraten wird. Und da finde ich auch sehr interessant. Und dann muss er sie entlassen, weil es gibt natürlich die Reihenfolge. Das gab es auch früher jemand anderes, der sie früher heiraten sollte in die Familie. Es gibt auch einen kleinen Prozess. Und am Ende heiratet Boas, der reich war, die Ruth. Und aus diesem Paar kam danach David, der König, der geboren und gestorben in Shavuot. Und es passiert alles zu der Zeit von Shavuot. Und ich finde, dass die Geschichte ein anderer Aspekt daraus ist, dass Ruth war eine konvertierte Frau. Und tatsächlich in die Tora wird geschrieben, das stand auch, dass Frauen, dass Männer dürfen keine Frauen aus Moab, wo Ruth kam. Und dann wurde gefragt, wie kann es sein, dass Boasi heiraten konnte? Und dann wurde gesagt, dass dort wurde diese kleine Antwort gegeben, dass dieses Regel gilt für Frauen, die keine Männer aus Moab heiraten, aber Männer können Frauen aus Moab heiraten. Und ich fand, auch wenn sie sich konvertieren, damals war es die Regel. Und ich fand das Erstmal, das ist so eine Feiertage, wo die Menschen, die sich konvertiert haben, fühlen sich sehr anerkannt und sehr angenommen. Und das passt auch sehr gut, weil tatsächlich, ich glaube, bei Chag Shavuot müssen wir alle dieses Idee anerkennen, dass wir die Tora bekommen haben. Die fühlen wir uns immer, als ob wir die immer hatten. Aber wir müssen jedes Jahr erinnert werden, dass irgendwann vor tausende Jahre hatten wir die Tora nicht und dann haben wir sie bekommen. Und das war auch irgendwann mal für uns neu. Deswegen vielleicht sollen wir mit ein bisschen Respekt umgehen wie die Menschen, die das auch neu bekommen haben. So. Und noch dazu finde ich, dass so eine wichtige Idee, wie das Judentum sich auch entwickelt kann. Das am Anfang dürfen sie nur, also das würde gesagt, ja, dass man darf keine Männer und keine Frauen als Moav. Und dann würde es gesagt, naja, Frauen geht. Ist so, dass die Judentum sich auch entwickelt mit der Zeit und findet für viele Sachen eine Lösung und das Judentum bleibt nicht, wie es vor 2000 Jahren war. Und so. Und deswegen fühle ich mich sehr gebunden an die Geschichte von Shavuot.
Das finde ich einen ganz schönen Gedanken. Vielen Dank für deine Ausführung, auch dass du uns nochmal in diese spannende und wunderschöne Geschichte von Ruth und Boas hineingenommen hast. Und toll, wie du das auch erklärt hast, dass das Judentum sich da auch öffnet sozusagen und offenherziger wird und vieles mit einschließt und dass das gerade an Shavuot dann so deutlich wird, ja, und alle eingeladen sind und alle beschenkt werden, ja, sei es durch physisch, durch Ernte oder auch durch die Gabe der Tora, ja, durch das, was so vom Himmel kommt. Beides ist ja Segen Gottes, beides ist ja Gabe Gottes. Und beides ist für alle Menschen im Grunde genommen da. Und das lebt ihr und das feiert ihr. Da bekomme ich richtig Lust, mal dabei zu sein bei so einem Fest bei euch. Ist das eigentlich erlaubt? Kann man da einfach auch als Nicht-Jude, wie ich es bin, einfach mal da zu Besuch kommen und mitfeiern? Oder geht das gar nicht?
Das weiß ich gar nicht, muss ich sagen. Interessanterweise, ich vermute, dass wegen Sicherheitsgründe würdest du nicht so gerne eingelassen in jede Synagoge. Das finde ich sehr, sehr schade, obwohl vielleicht, wenn du jemanden kennst, der dich, ich glaube, was schon daran tatsächlich in die Synagoge ist, dass keiner fragt, du kommst einfach rein, keiner fragt, wer du bist, keiner fragt, weil das ist tatsächlich, Synagoge ist auf Hebräisch Beit Knesset. Beit Knesset ist Ort der Begegnung. Und das ging gar nicht um Tfilah. Das Synagoge ist tatsächlich der Ort, wo man sich Gemeinde geschaffen werden und Gesellschaft geschaffen werden, nicht nur gebetet. Und genau deswegen, ich kenne das, weil ich so geboren bin, aber ich würde es nie vergessen, dass wir haben christliche Familie bei uns gehabt und der Mann ist katholisch und sie war mit uns in der Synagoge und der Mann war so, weil die Kinder kommen und rennen, raus und gehen und sitzen und laden und es gibt auf einmal Süßigkeiten und er war schockiert. Das ist total anders. Und wir haben gesagt, ja, so ist es. Die Kinder kommen, weil das ist der Ort der Begegnung. Und meine Kinder kommen manchmal, weil sie dort Freunde treffen und Fußball spielen. Und soll es auch so sein.
Ja, das finde ich absolut herrlich und ist schön, wie du das beschreibst. Es ist ein Fest für alle Menschen und für groß und klein. Und vor allen Dingen ist es ein Fest. Es wird gefeiert, ja? So.
Es wird gefeiert. Auf jeden Fall. Ich finde es immer nett, wie alle Kinder, das wird immer als Ice Cream Party hier in Berlin, alle gemein machen das, weil es ist Milch, das ist kalt.
Ist auch, genau.
Genau, und das kostet perfekt. Und das ist so, das versucht sehr, sehr nahe an den Kindern zu verbinden, weil ich glaube, da gibt es dieses Verständnis, dass die 10 Gebote ist wirklich so ein Kernelement von das Judentum. Und die wollen das an der Kinder wirklich mit Spaß und Liebe verbinden.
Jetzt kennst du ja auch die christliche Geschichte, den christlichen Hintergrund des Pfingstfestes, wie sich das weiterentwickelt hat. Da hat man ja damals in Jerusalem, zur Zeit der ersten Apostel, war ja, so berichtet Lukas in der Apostelgeschichte, das sogenannte Pfingstfest. Und ich habe immer nicht verstanden, wo kommt denn das her, Pfingstfest? Ja, es war das Wochenfest, was da gefeiert wurde. Es war Shavuot. Und der 50. Tag, das wurde dann zu einem Begriff von Pentecost, ja, im Griechischen. Und dann hat man daraus Pfingsten gemacht. Aber eigentlich ist es das Shavuot-Fest, von dem berichtet wird in Apostelgeschichte 2. Es ist eigentlich ein kleiner Fehler da von Lukas, der ja Grieche war. Man müsste das eigentlich korrigieren und man müsste sagen, an Shavuot kam diese Jesus-Jünger, ja, die Jünger des Rabbi Yeshua zusammen Und da passierte etwas, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist eigentlich das, was wir ja an Pfingsten feiern. Und das Spannende ist für mich ja jetzt auch aus jüdisch-christlicher Sicht, wo ich ja ganz klar sage, also das Christentum wurzelt ja im Judentum. Es ist ja eine Geschichte, so empfinde ich mich und auch mein Zugang dazu. Und in Jerusalem fing das alles an. Und es ist auch das gleiche Fest. Und dass Gott nach dem Propheten Joel ist ja verheißen, dass er am Ende der Zeit seinen Geist ausgießen wird. Und genau das feiern wir als Christen am Shavuot-Fest. Also eigentlich die Gabe des Geistes. Also nicht nur die Gabe der Tora, sondern die Gabe des Geistes. Für mich ist da ein wunderschöner Zusammenhang hergestellt, wo ich auch eine gewisse Einheit drin sehe, eine gewisse Fortsetzung des Ganzen. Wie ordnest du das für dich ein, wenn du davon hörst?
Das finde ich total schön und das finde ich total fassend, muss ich sagen. Ich muss sagen, ich freue mich immer, weil ich tatsächlich mein Judentum sehr, sehr mag. Ich freue mich immer, über Christum zu lernen. Ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich gut Pfingsten erklärt kriege. Immer habe ich meine Kollegen, als ich mit nicht-jüdischen Menschen gearbeitet habe, habe ich gefragt und konnte nicht ausreichende Erklärung dazu bekommen. Also bin ich sehr, sehr dankbar.
Das ist sehr schön. Dankeschön.
Ich finde, das ist total, total schön. Ich finde, der Geist, ich kann mich nur dazu verbinden. Also ich finde, das ist eine tolle Verbindung zwischen Geist und das ist ein bisschen wie auf die Verbindung zwischen damals und heute. Weil das Geist und ist, was wir heute tatsächlich haben und erleben, denken und glauben und gemeinsam mit der Tradition. Und das finde ich total schön. Und ich finde, das ist genau, wie ich das auch bei Shavuot sehe, dass die Menschen so ein Torah auch heute erleben und versuchen zu sehen, wie sie es auch heute erleben und aktualisieren können.
Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Rückmeldung. Das freut mich sehr. Also das ist auch unser Anliegen jetzt mit diesen Sendungen oder auch bei meiner Arbeit wünsche ich mir so sehr diesen jüdisch-christlichen Dialog auch, dass man zusammenkommt und die Gemeinsamkeiten entdeckt und vor allen Dingen für mich als Christ so diese Rückbesinnung auf meine Wurzeln und die sind nun mal im Judentum zu finden, ja. So, und auch Jesus, der war Jude und auch seine Nachfolger, das waren alles Juden. Das heißt, da liegen die Wurzeln. Und es ist wirklich spannend. Sobald man mal sich darauf einlässt, entdeckt man genau diese Verbindung. Und ich finde es auch schön, dass man das dann auch gemeinsam entdecken kann. Und das, was du beschrieben hast, dass die Kinder da auf der Bühne stehen und die 10 Gebote hören oder einfach ja, das wiederholen können und so ja auch lernen können. Das heißt ja auch mal im 5. Mose habe ich heute noch drüber gesprochen. Prägt es euren Kindern ein, ne? Sagt es auch der nächsten Generation, da im Zusammenhang mit dem Schma Yisrael, schreibt es auf, ritzt es an die Türen und so Erhaltungskultur auch von dem, was da gewesen ist. Und das macht er ja durch die Feste, die er jedes Jahr immer wieder feiert, durch die Rituale, durch die Kultur, durch die Symbolik und durch das Erklären auch. Und so sorgt er dafür, dass das wirklich in Erinnerung bleibt. Und ich leide manchmal zutiefst in Deutschland, in unserem christlichen Abendland, in Anführungsstrichen, frage ich Menschen, also wenn ich gleich ins Fitnessstudio gehe, hey Pfingsten, du weißt doch eigentlich, was Pfingsten bedeutet? Und es weiß niemand mehr. Also vielleicht mit Ostern kann noch jemand was anfangen, aber Pfingsten gar nicht mehr. Und da merken wir auch als Kirchen, haben wir da einen Auftrag, so wie ihr das mit eurer Arbeit macht und euren Gottesdiensten in der Synagoge, erhaltet ihr irgendwo ja auch die Erinnerung und den Wert, die Bedeutung, ja, und die Wichtigkeit für die heutige Zeit.
Genau. Obwohl, ich muss euch ein Kompliment geben, als ich bei der Mita Jude Begegnung in der Kommunion war, da dachte ich mir, Mensch, was ihr das macht, weil ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass ich gehöre zu einer sehr, ich weiß nicht, ich sage es ein bisschen anders, dadurch, dass das Christum einfacher zu ist nicht so streng, wie das orthodoxische Juden ist, dann manchmal habe ich das Gefühl, als Kind, also ich saß dort und da dachte ich mir, das ist total schön, die Eltern vertrauen, also so habe ich das erlebt, die Kinder in die Erstkommunionsunterricht zu schicken, damit sie ihre jüdische Erkenntnis haben. Und ich habe das Gefühl, in Israel, es wird natürlich, das gehört zur Lernplan und alle lernen die Feiertage. Und das ist eine sehr kulturelle Sache.
Ja.
Aber nicht unbedingt eine religiöse Sache. Ich freue mich für das Kultur, aber ich muss sagen, dass als ich bei dieser kleinen Erstkommunion, da war ich schon, es hat mich wirklich mein Herz bemüht zu sehen, so viele junge Kinder, die Nachmittag kommen und mit ihrer Religion zu beschäftigen. Und das fand ich schon, dass es irgendwie, dass ich das Gefühl, mir mindestens in Berlin fällt, wahrscheinlich, weil es nicht so viele gibt. Es gibt die Orthodoxen und die haben das tatsächlich in ihrer Schule, in ihrem Rahmen. Und es gibt die Säkulär und die haben das sehr, sehr in ihre kulturelle Ebene. Aber es fällt schon ein bisschen eine Zwischenebene.
Mhm.
Ich kann nur noch dazu vielleicht ergänzen, dass zu Shavuot interessanterweise eine der säkulärsten Gesellschaften in Israel gehören die Kibbutzim. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Kibbutz ist. Kibbutzim waren eine kleine, ich sage immer, sehr sozialistische Gesellschaft. Einer kommunistisch manchmal ein bisschen so, dass die Ideen waren schon, dass alle waren gleich gesehen und das ging tatsächlich um Landwirtschaft. Und ich erzähle das, weil meine Mutter kommt aus Kibbutz und sie ist sehr säkulär aufgewachsen, interessanterweise schon mit ganz viel Verständnis zu das Jüdische als kulturelle Sache. Also ich habe mich als Kind immer geschämt, dass meine ultrasäkuläre Onkel, das liebe besser als ich und konnte viel besser aus der Bibel zitieren als ich, obwohl ich zu einer orthodoxen Schule gehe. Und meine Mutter ist tatsächlich irgendwann sich orthodox geworden und hat meinen Vater geheiratet. Und in die Kibbutzim, dadurch, dass es alles um Landwirtschaft geht und Shavuot ist das Feiertag, das Ernte wird Shavuot, das ist der Feiertag. Die meisten Feiertage werden sehr kulturell gefeiert und Shavuot, und das finde ich total schön, würde ich und mein Mann, oder das ist wirklich meine private Meinung, sagen, dass irgendwie das so soll Shavuot heute gefeiert, weil in Shavuot zeigen sie ihre Ernte und es ging so tatsächlich oft, weil es ging alles um Landwirtschaft und oft machen sie so eine Parade von all den Traktoren und alle Fahrzeuge und Instrumente, die tatsächlich zu den Feldarbeit gehören und alle tragen sich weiß, weil es ist auch Farbe von generell wird in Israel im Shavuot weiß getragen von Einheit. Und alle haben sich Blumen, weil das symbolisiert die Erde. Und also wirklich so, dass alle Kinder haben Blumenkränze. Und das wird auch tatsächlich so gezeigt. Und alles das mit so riesen, diese Heuberg überall verteilt. Und dann kommt tatsächlich als Fahrer erst die Traktoren. Und dann tatsächlich wird gebracht und gezeigt die neue Ernte. Und dann zuletzt, und das finde ich immer richtig schön, da wird tatsächlich auch gezeigt die neue menschliche Ernte, tatsächlich immer werden gezeigt, die neugeborenen Kinder oder die Kinder, die zur ersten Klasse kommen. Und das ist immer richtig, 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 richtig schön. Und es wird versucht, auch immer wieder relevant zu machen. Ich weiß zum Beispiel vor 3 Jahren, das war überall im Facebook, es gab eine Gruppe von nicht nur die Frauen, sondern tatsächlich, dass die Männer haben alle Babys in diese Tragetasche und haben mit diesem Baby in die Tragetasche einen lustigen Tanz gemacht. Und das ist dann mittlerweile so eine Kultur ausgeworden, dass jede Kibbutz hat sein Ding, das Shavuot zu feiern. Und das ist irgendwas, wo ich total, total schön finde. Und ich muss sagen, als orthodoxische erzogenes Kind habe ich nie erlebt, habe davon nur gehört. Und das ist irgendwie mein Traum, weil ich finde, das ist genau das Schöne, weil das ist schon eine sehr erdische Feiertag, das Ernte. Das ist nicht nur die Tora, wo du sagst, das ist die Verbindung zwischen vielleicht Vergangenheit und heute, zwischen Geist und Tradition. Und das ist auch das Verbindung zwischen des Torah und des Erde. Und das finde ich einfach ein ganz, ganz schöner Feiertag. Und ich auch als orthodoxische Frau ist der Moment, wo ich freue mich auch, der Respekt und Raum zu geben für eine andere Gesellschaft, die das feiert und sagt, das finde ich total, total schön. Und vielleicht ich werde es nicht so feiern, aber kann ich das sehr ehren und mögen und respektieren.
Ich finde den Gedanken total schön zwischen eben den 10 Geboten und diesem himmlischen, diesem oben und einfach dieser Erde und dem von unten. Also diese Verbindung finde ich total schön. Ein anderer Punkt, der mir vorhin noch eingefallen ist, Detlef, als du gesagt hast, dass du, also wie wir versuchen, unsere Traditionen, unsere Geschichten, unsere Geschichte quasi weiterzugeben. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass wir versuchen, in den Feiertagen alle Sinne mit einzubeziehen. Also das fängt an irgendwo bei der Kleidung, aber auch beim Essen, bei den Gerüchen, wie zum Beispiel bei der Haftalah oder wenn man andere Feiertage beendet, dann riecht man ja auch etwas an der Musik, an den Liedern. Also wir versuchen irgendwie alle Sinne mit einzubeziehen, auch aktiv was zu machen, irgendwelche Bewegungen, dass man eben sich das so einprägen kann.
also das ist super wichtig, um diese Tradition weiterzugeben. Weil vielleicht kann man sich nicht mehr an ein Gebet erinnern, aber noch an den Geruch oder an die Melodie oder so irgendwann.
So mit allen Sinnen erleben, ganzheitlich. Das habt ihr beide wunderbar erklärt. Und vor allen Dingen, Rahel, möchte ich dir danken für deine Leidenschaft, für so viel Herzblut und für die tollen Bilder und auch Exkurse, die du mit uns gegangen bist. Wir sind so langsam am Ende unserer Sendung angelangt. Es war ein sehr ausführliches Erzählen des wunderbaren Shavuot-Fest, das erste jüdische Fest, was wir jetzt auch in unserer Sendung kennengelernt haben. Wir können sagen an dieser Stelle, weitere sollen folgen, gell, Jessica? Wir haben gesagt, das wäre doch toll, wenn wir das fortsetzen können und noch andere jüdischen Feste kennenlernen. Rachel, du hattest von diesen drei Festen gesprochen, die man in Jerusalem oder in Jerusalem gefeiert hat, wo man hingepilgert ist. Das ist Pessach, Shavuot und welches noch?
Sukkot.
Sukkot, ja, das Laubhüttenfest, ganz genau. Also die drei auf alle Fälle, oder? Pessach hatten wir jetzt gerade schon, da müssen wir dann später nochmal dran, aber weitere werden folgen. Und so danke ich dir ganz besonders, Rachel, für das Gespräch und für deinen Bericht und für dein Erzählen einfach. Es ist sehr, sehr plastisch geworden, glaube ich auch, für unsere Hörerinnen und Hörer. Und ich würde sagen, wir schließen diese Sendung ab mit dem hebräischen Worten, die man dann wählt. Hilf mir mal. Sagt man Chag Shavuot Sameach? Ist das richtig?
Ja, ganz richtig. Chag Shavuot Sameach.
Das ist ganz... habe ich gut gelernt.
Sehr gut.
Und im christlichen Bereich sagen wir, ein gesegnetes Pfingstfest wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern. Bis zum nächsten Mal.
Wünschen wir auch.
Und Shabbat Shalom.
Und Shabbat Shalom.